Deutschlandfunk Interview.
Die Schulen werden als letzte geschlossen und als erste wieder geöffnet. Dieses Versprechen haben Familien im Herbst vielfach zu hören bekommen. Die Realität sah dann in diesem Frühjahr vielfach ein wenig anders aus. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel konnte man nach den Osterferien getestet ins Möbelhaus. Die Schulen blieben aber zu. Präsenzunterricht, ja, nein, vielleicht. Eine ungeheuer schwierige Diskussion. Manche Familien wünschten ihn sich händeringend herbei. Andere hielten oder halten ihn für viel zu gefährlich. Jetzt sinken die Inzidenzen seit einigen Wochen. Und heute kehren gleich mehrere Länder in den vollen Präsenzunterricht zurück. Hamburg und Bremen zum Beispiel, NRW und Niedersachsen. Und in Schleswig-Holstein, da geht dank niedriger Inzidenzen schon länger etwas mehr. Aber seit diesem Wochenende ist klar, dass ab heute alle Altersklassen in allen Kreisen wieder gehen können. Und darüber habe ich vorhin mit der Bildungsministerin in Schleswig-Holstein gesprochen, mit der CDU-Politikerin Karin Prien. Und als erstes habe ich sie gefragt, ob denn jetzt in allen Klassenzimmern in Schleswig-Holstein Luftfilter stehen.
Bei uns in Schleswig-Holstein gehen jetzt die letzten weiterführenden Schulen im Kreis Kiel im vollen Präsenzunterricht an den Start. In allen anderen Kreisen haben wir bereits seit vielen Wochen, zum Teil seit Monaten schon den Präsenzunterricht. Und wie Sie wissen, schaffen wir es mit unseren Hygienemaßnahmen, die Zahlen in Schleswig-Holstein insgesamt sehr niedrig zu halten.
Und stehen jetzt in den Klassen Luftfilter?
In manchen Klassen gibt es Raumbelüftungsanlagen, die das Land und der Bund ja fördern. Mobile Luftfilteranlagen gibt es jedenfalls durchs Land gefördert nicht.
Das war lange ein Streitpunkt. Jetzt gibt Ihnen in diesem Fall der Erfolg natürlich recht. Die Inzidenzzahlen sinken. Sie sind auch länger schon, wie Sie es gerade schon geschildert haben, mit mehreren Klassen, Schülerinnen und Schüler, Altersgruppen im Präsenzbetrieb. Trotzdem ist und bleibt ja die Frage, wie werden die Schülerinnen und Schüler geschützt in der Schule trotz Corona?
Wir richten uns ja bei unseren Schutzmaßnahmen nach der sogenannten S3-Leitlinie. Das ist die Leitlinie, die die großen medizinischen Fachgesellschaften für den Betrieb von sicheren Schulen entwickelt haben. Und dort gibt es eben eine Vielzahl von Hygienemaßnahmen, die bei uns auch an den Schulen eingehalten werden. Dazu gehören natürlich das Tragen der Maske in den meisten Situationen an Schule, aber nach wie vor auch das Kohortenprinzip und auch natürlich das Lüften, das eine wichtige Maßnahme ist. Umfassende Desinfektions- und Hygieneschutz, etwa auch bei Laufwegen der Organisation des Schulbetriebes, werden nach wie vor eingehalten. Und nochmal, das sind die Maßnahmen, die uns die Wissenschaft auch empfiehlt und danach gehen wir auch vor.
Die Wissenschaft warnt aber auch davor, dass gerade in diesen Alterskohorten, in den Kindergärten und auch in den Schulen, dass da die Inzidenzen höher sind als gerechnet auf den Bevölkerungsschnitt. Was sagen Sie denn den Kindern und den Familien, die verunsichert sind nach wie vor?
Ich glaube, man muss zunächst mal einmal sich klar machen, dass die Schließung von Schulen ja vor allem eine Maßnahme des Pandemieschutzes ist und nicht eine Maßnahme für den individuellen Schutz von Kindern und Jugendlichen, die ja allgemein nur sehr geringe Krankheitssymptome oder gar keine Krankheitssymptome aufweisen und auch sehr selten nur schwere Verläufe erleben. Ich denke, wir zeigen in Schleswig-Holstein, dass wir durch unser konsequent angewendeten Corona-Reaktionsplan, in dem wir ja nach Inzidenzzahlen automatisch öffnen und auch wieder schließen, dass sich das Infektionsgeschehen in den Schulen sehr stark richtet nach dem allgemeinen Infektionsgeschehen. Wir haben leicht erhöhte Inzidenzen in den Altersklassen der Schülerinnen und Schüler, allerdings sind auch die in den letzten Wochen in Schleswig-Holstein stark rückläufig.
Und jetzt ganz stark im Fokus steht natürlich die Impfdebatte, auch bei den Jüngeren, seitdem es die Zulassung jetzt auch gibt von der Europäischen Arzneimittelbehörde, von der EMA, für den Impfstoff von BioNTech, Pfizer für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren. Da kam von Ihnen ja auch die Forderung, dass jetzt ausreichend Impfstoff für die Jüngeren zur Verfügung stehen müsse. Wenn es ohnehin im Schulbetrieb so sicher ist, wie Sie das jetzt schildern, warum hat die Impfung dann so eine Dringlichkeit?
Also zunächst haben wir natürlich einzelne Schülerinnen und Schüler, die aufgrund von Vorerkrankungen eben trotzdem stark gefährdet sind. Für die muss es auf jeden Fall auch so schnell wie möglich ein Impfangebot geben. Und darüber hinaus ist es so, dass natürlich Schülerinnen und Schüler in den vergangenen ein Vierteljahren einen besonders hohen Beitrag zur Pandemiebekämpfung geleistet haben, indem sie nämlich durch die Schulschließung oder den Wechselunterricht eben in besonderem Maße zur Pandemiebekämpfung beigetragen haben. Deshalb ist es erstmal ein Glück, dass es überhaupt einen Impfstoff schon jetzt gibt, der für Jugendliche ab 12 zugelassen ist. Das hatten wir gar nicht erwartet zu diesem Zeitpunkt. Aber er sollte dann eben auch zumindest gleichberechtigt für diese Altersgruppe zur Verfügung stehen.
Sie wissen, dass die Lage komplex ist, weil es zwar die EMA-Zulassung gibt, aber keine Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Warum ist die Politik da schneller als die Fachleute, die sich in Deutschland nun wirklich rund um die Uhr um nichts anderes kümmern, als eben um diese Impfempfehlungen? Wenn dort jetzt noch Zurückhaltung gilt, warum ist die Politik, warum wissen Sie es jetzt schon besser?
Ich weiß es gar nicht besser, sondern ich rate sehr dazu, jetzt erst einmal abzuwarten, was die Ständige Impfkommission zu diesem Thema zu sagen hat. Denn bei der Impfung, muss man deutlich sagen, geht es ja um eine individuelle Abwägung bei jedem einzelnen Kind, bei jedem einzelnen Jugendlichen, über die Eltern, aber auch Kinder, wenn sie dann 14 Jahre alt sind, zu entscheiden haben. Dazu braucht es dann eine entsprechende Beratung, auch durch Ärzte. Und deshalb rate ich sehr dazu, jetzt die Empfehlung der Ständigen Impfkommission erst einmal abzuwarten. Was wir tun als Bundesländer, ist, uns auf alle Eventualitäten vorzubereiten. Das können die Bürger, können auch die jungen Menschen von der Politik auch erwarten. Aber es macht Sinn, sich zunächst mal das Urteil der Experten anzuhören.
Aber trotzdem waren Sie mit Ihrer Forderung ja schneller.
Ich war schnell mit der Forderung danach, dass ausreichend zusätzlicher Impfstoff zur Verfügung gestellt werden soll für die Schülerinnen und Schüler, die es erstens brauchen wegen Vorerkrankung und zweitens dort, wo Eltern oder Schüler selber, wenn sie alt genug sind, sich dafür entscheiden, sich impfen zu lassen. Das ist eine ganz andere Position, als zu sagen, alle müssen jetzt sofort geimpft werden.
Jetzt würde ich mit Ihnen gerne noch konkret in die Klassenzimmer schauen. Die Schulferien in Schleswig-Holstein, die beginnen ja jetzt schon in 3 Wochen. Für die Klassen, die jetzt erst in den Präsenzunterricht wieder starten, was muss in diesen 3 Wochen passieren?
Also wie gesagt, das sind bei uns ja nur wenige, die jetzt erst in den Präsenzunterricht starten. Das sind die letzten in einem letzten Kreis. Alle anderen sind längst im Präsenzunterricht. Und da geht es in allererster Linie erstmal darum, dass die sozialen, die psychosozialen Konsequenzen des Lockdowns, aber auch des Wechselunterrichtes aufzuarbeiten und Schülerinnen und Schüler wieder sozial zu integrieren, vor allem die auch, die sich besonders schwer getan haben. Aber dann wird es auch darum gehen zu schauen, wie steht es mit den Lernständen der Schülerinnen und Schüler aus, wie sieht es aus, wer muss oder sollte eine Empfehlung erhalten in den Schulferien an besonderen Maßnahmen der Lernförderung teilzunehmen. Wir werden ja in Schleswig-Holstein auch wieder einen Lernsommer anbieten, in dem wir Angebote machen, um in den Kernkompetenzen Rückstände aufzuholen. Wobei ich betone, Kernkompetenzen sind in diesem Fall sowohl das, wir klassischerweise als den nachzuholenden Stoff bezeichnen, aber natürlich auch die sozialen Kompetenzen, die bei vielen Kindern und Jugendlichen gelitten haben.
Lernstände erheben, das heißt, da werden jetzt Arbeiten und Tests geschrieben.
Es werden Diagnoseinstrumente auch genutzt werden, um zu schauen, wo die Schülerinnen und Schüler stehen.
Was sind das für Diagnoseinstrumente, wenn das keine Tests sind?
Das sind natürlich Tests, die den Lehrkräften auch einen Überblick darüber geben, wo der einzelne Schüler steht. Und das machen wir aber natürlich, um dann auch individuell dem Schüler oder der Schülerin Unterstützung anbieten zu können. Das ist ja nichts per se Negatives, sondern im Gegenteil, das dient dazu, dem einzelnen Schüler, der einzelnen Schülerin da auf die Sprünge zu helfen. Aber bei uns werden im Übrigen auch schon seit in der ganzen Zeit ja auch Leistungsnachweise erbracht und Tests und Arbeiten geschrieben. Es ist ja nicht so, dass die Schule nicht stattgefunden hätte. Auch im Wechselunterricht findet selbstverständlich Unterricht statt und finden auch Leistungsüberprüfungen statt. Wir haben alle unsere Prüfungen ja in der Zeit auch gemacht. Alle haben an den Abiturprüfungen, an den Prüfungen zum ersten und mittleren Schulabschluss teilgenommen. Die letzten mündlichen Prüfungen kommen jetzt in den nächsten Tagen und Wochen. Also wir haben sehr viel mehr Normalität im Schulbetrieb gehabt, als mancher das vielleicht von außen wahrgenommen hat.
Dann haben Sie vielleicht auch besser als in anderen Ländern schon einen Überblick, wie groß die Gruppe ist, die jetzt in dieser langen Etappe des Distanzunterrichts vielleicht ganz verloren gegangen ist. Wie kriegen Sie die wieder an Bord?
Also einen genauen Überblick über die Zahlen haben wir nicht. Wir haben Schätzungen, die liegen so etwa bei 20-25%. Und für die ist das wichtigste und die wirksamste Maßnahme tatsächlich, in die Schule zurückzukommen. Deshalb ist der Präsenzunterricht auch das wirksamste Mittel gegen die Folgen von Wechselunterricht und Distanzunterricht. Und dann gibt es, wie gesagt, individuelle Unterstützung in vielerlei Hinsicht. Wir haben an den Schulen zusätzliche Kräfte, ja auch jetzt schon, die einzelnen Schülerinnen und Schülern oder Kleingruppen zusätzlich helfen. Das machen wir in den Sommerferien und im großen Umfang dann auch nach den Sommerferien. Und ich bin optimistisch, dass uns das gut gelingen wird, wenn wir insbesondere, ich sage mal, die soziale Komponente zunächst als wichtigste im Blick haben. Denn die Lust zum Lernen, die Bereitschaft, in der Gruppe zu lernen, die müssen wir bei denen, die es besonders getroffen haben, besonders wecken.
Die Bildungsministerin in Schleswig-Holstein, Karin Prien, CDU, heute Morgen hier bei uns im Deutschlandfunk. Vielen herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen, Frau Schulz.